Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zu Devils and Demons. Heute ist Tag 6 unserer Berichterstattung über das Fantasy Filmfest 2021. Ich bin der Chris und bei mir ist André.
Moin.
Und ich kann euch nur sagen, der Steindamm brennt, denn alle wollen Raging Fire jetzt gucken hier, André.
Alle. Das Feuer ist quasi schon voll.
Es wird ja, aber gleich. Guck doch mal da draußen, es sieht aus wie in Dawn of the Dead.
Dort ja, eine Glastür. Nur freudiger.
Ja, ist mein Most Wanted Film des Festivals, weil Benny Chan, sein letzter Film, Donnie Yen, schon im hohen Alter und immer noch besser in Form, als ich je war. Und da habe ich richtig Bock drauf. Du auch?
Absolut. Es wird mein Highlight des Tages sowieso. Also wir hatten heute schon zwei Filme, über den einen können wir nichts leider sagen. Der heißt Dashcam. So, ist ein Onscreen, also hier ein, wie nennen die sich? Ein Sex Social Screen Horrorfilm.
Desktop-Horrorfilm.
Desktop-Horrorfilm, genau, mit Conspiracy. Also ein bisschen wie wir auch schon bei Broadcast Signal Intrusion ja hatten von der Thematik her. Habe aber so ein bisschen mal hier rumgequatscht vorhin mit den Leuten. Kam nicht so gut an, war eher verhalten angenommen worden. Und danach hatten wir noch Mosquito State. Den kannte ich auch schon, wo es um einen Menschen an der Wall Street geht, der plötzlich Moskitos in seiner Wohnung mehr oder weniger züchtet. Und das Ganze ist dann eben so natürlich eine Verbindung zwischen Blutsaugern und der Finanzbranche. Ja, da kommen auch gerade die Leute aus dem Film.
Sehen alle sehr glücklich
aus. Alle sehr glücklich aus hinter ihren Masken. Ja, wie gesagt, ich fand ihn solide. Hatten wir auch schon bei Jaw geschehen besprochen mit Daniel und Tino. Wir waren da alle so bei einem soliden Ergebnis, bei einem soliden Film, aber jetzt auch kein Must-See tatsächlich. Die Must-Sees kommen, finde ich, erst heute Abend jetzt mit Raging Fire und dann ja auch OSS 117. Es gibt wieder was zu lachen, Chris. Ist ja voll dein Ding.
Ja, also ich habe da mein Lachen wiedergefunden diese Woche, obwohl es mir in den letzten beiden Tagen wieder eher vergangen ist. Aber ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, weil im Kino, wenn das klappt mit den Untertiteln und die Leute da auch mitgehen, dann trotz dessen, dass sie eigentlich lesen müssen die ganze Zeit, dann wird das, glaube ich, auch ein Fest für die schlechten Geschmäcker und für den schlechten Geschmack.
Für den schlechten Geschmack.
Ja, sagt man das nicht so?
Doch, ja. Ich wollte es nochmal betonen, für den schlechten Geschmack, nicht in irgendeinen.
Nein, für den. Und wie wir das nachher finden und wie die Leute das hier empfunden haben, die beiden Filme, das hören wir uns später an. Wir gehen jetzt erstmal in den Saal und machen den sauber und dann geht's los. Ja, und jetzt haben wir die zwei Highlights des Tages, erstmal Namen vom Namen her, Highlights des Tages, hinter uns gebracht. André, ich bin sehr gespannt, was du zu den beiden Filmen sagen wirst. Wir haben den Anfang gemacht mit Raging Fire. Das ist ja, wie wir vorhin schon von mir erfahren haben, der letzte Film, der neueste.
Von Vergangenheits-Chris.
Ja, der neueste, aber gleichzeitig auch letzte Film vom leider verstorbenen Regisseur Benny Chan. Gemeinsam hier produziert mit Hauptdarsteller Donnie Yen, den ja die meisten von euch sicherlich kennen. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist klassisches Hongkong-Action-Kino, wie man es aus den späten 80ern, aus den frühen 90ern kennt. Es ist eine relativ schlichte Story, die allerdings ein bisschen verschachtelt erzählt wird, um sie vielleicht auch ein bisschen cleverer oder ja intelligenter wirken zu lassen, als sie eigentlich ist. Aber das ist jetzt nichts, was da irgendwie, was wir nicht schon 20.000 Mal gesehen hätten. Das muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Es geht wieder natürlich auch um Korruption. Es geht um Loyalität und all diese Themen, die man natürlich eben auch kennt, gerade aus dem Kino Hongkongs. Und insofern keine Überraschung an dieser Stelle. Bevor wir loslegen, André, würde ich sagen, hören wir uns doch erstmal die Reaktionen aus dem Kino an, oder?
Ja, die waren ja doch sehr positiv, um mal zu spoilern.
Ja, dann hören wir mal rein.
Ich fand den sehr, sehr gut. Das ist halt voll meine Welt. Also ich habe seit Tiger Dragon Gate drauf gewartet, dass Nicolas Che und Donnie Yen endlich mal wieder aufeinandertreffen. Und ich wurde nicht enttäuscht. Also dieser Endfight, gerade mit dieser kleinen Hommage an SPL, war super. Also ich hatte meinen Spaß.
Ja, super Film. Mal wieder Donnie Yen. Sehr selten in Deutschland zu sehen, auch sehr selten im Streaming oder auf Video, DVD. Also super Film, kann ich super empfehlen. 2 Stunden nur Hongkong-Action, auf jeden Fall sehenswert.
Ich schließe mich dem an. Also war ein super Film.
War absoluter Hammer. Also muss sagen, wie gestern bei It's Innocence, ist echt ein Highlight, muss man unbedingt sehen. Alles, was man so von Asia-Kino erwarten kann, perfektioniert, würde ich fast sagen. Also auf den Punkt. Einmal, wo er das Kind rettet, war so absurd, war einfach. Und natürlich der Endkampf in der Kirche, das war Oberhammer.
Genau, und ich würde mich den Meinungen aus dem Saal tatsächlich auch ziemlich anschließen. Ich muss sagen, ich war doch ziemlich begeistert von dem Film. Allein, weil wir sowas natürlich auch nicht so häufig auf der Leinwand sehen. Also wir lieben alle das Action-Kino Hongkongs, eben aus der angesprochenen Periode. Aber im Kino hat man davon ja jetzt noch nicht so viel gesehen. Wir haben jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, irgendwie The Killer oder Better Tomorrow oder irgendwie solche Filme groß auf der Leinwand gesehen zu haben. Und da ist sowas natürlich schön, wenn man so eine moderne Version davon hier nochmal geliefert bekommt. Und man sieht da auch an jeder Stelle, dass da auch wirklich Könner am Werk sind. Benny Chan hat ja auch viele Filme mit Jackie Chan zusammen gemacht. Und man sieht auch, dass der das technisch drauf hat. Ich finde gerade die Action-Set-Pieces, die profitieren sehr auch von der Regie von Chan, aber auch von dem ganzen technischen Können, was dahinter steckt. Ne? Also gerade die Action-Set-Pieces, der finale Kampf zum Beispiel zwischen Donnie Yen und Nicolas Che, der ist überragend. Dann die, wie du so schön gesagt hast, die Hommage an Heat vor dem Finale ist auch grandios und auch der Kampf am Anfang, also die Action-Set-Pieces, die haben es wirklich in sich, ne?
Ja, absolut. Also das Finale würde ich auch als Highlight bezeichnen, also der finale Kampf, die Einleitung oder die Hinleitung zum Finale, ganz klar Heat-Hommage, muss man ja schon sagen, diesem Straßenkampf, der extrem gut inszeniert ist, der wehtut, der spannend ist. Generell, wie du sagst, die Action-Pieces sind das Highlight des Films und sind ja auch das Hauptaugenmerk, keine Frage. Ich fand halt, der Film braucht ein bisschen, um auch wirklich in die Gänge zu kommen, um auch wirklich dann da hinzukommen. Also er startet relativ früh mit einer kurzen Actionsequenz, wo du so leicht eingestimmt wirst, aber bis dann die erste kommt, wo du wirklich dann auch die, sag ich mal, die Tragkraft von einem, oder sag ich mal, die Inszenierungsstärke von einem Benny Chan auch wirklich siehst, die dauert ein bisschen. Und ich muss auch sagen, die Story, wie du schon auch gesagt hast, die ist natürlich sehr flach und die ist einfach und das hat man alles schon gesehen. Sie ist nicht unsympathisch erzählt, aber ich fand teilweise, was du jetzt quasi als, ja, was, wie hast du es genannt, als clever oder cleverer als sie sein will oder cleverer als sie ist, bezeichnet hast.
Die umgekehrt. Sie ist nicht cleverer als sie ist, die Geschichte.
Sie ist sie wurde cleverer inszeniert, genau, als sie eigentlich ist, genau. Ja, fand ich noch nicht mal so. Also ich fand sie schon sehr, sehr dünn, ist aber auch nicht schlimm. Aber ich fand, wie sie inszeniert wurde, zum Beispiel, du hast dann eben irgendwelche Flashbacks natürlich, wie Dinge in der Vergangenheit passiert sind, warum sie jetzt so sind, warum der Status quo entstanden ist. Das war teilweise schon, ich meine, der Film dauert 130 Minuten, teilweise auch ein bisschen zu viel. Also da gab es dann zum Beispiel so eine Prozessszene, wo du den Outcome des Prozesses halt quasi schon kennst und der wurde halt nochmal in einer relativ langen Sequenz ausgewalzt, um zu zeigen, wie das halt alles passiert ist.
Könnte man.
Ja, ich weiß, es ist dieses melodramatische Hongkong-Kino, wo sich dann die Protagonisten in die Augen gucken und es geht ja dann da auch um diese typische Rivalitätsmännlichkeit. Ich verstehe das alles. Ich muss aber auch sagen, dass der Film teilweise in manchen Sequenzen auch ein bisschen, ich möchte nicht sagen billig, das wäre dem Film nicht gerecht, aber unfreiwillig komisch oder so ein bisschen off.
Ja,
du weißt, was ich meine. Glaub, aber also er wirkte teilweise ein bisschen wie so eine Soap-Opera in manchen.
Ich glaube, das sind einfach unsere Sehgewohnheiten, die da ein bisschen.
Ja,
sind.
Wahrscheinlich.
Ja, die machen halt anderes Kino als im Westen. Und,
das verstehe ich auch. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich habe so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Und er hat mich dann zwischendurch auch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, verloren. Aber manche Sequenzen waren mir irgendwie zu soapig und war da so ein bisschen off. Aber trotzdem, immer wenn ein Action-Set-Piece dann wirklich auch kommt, also es gab da auch in diesem Drug-Warehouse,
ja,
diesem Drug-Lab,
cool.
Dieser Kampf, wo Donnie Yen gegen so eine 20-Mann-Armee kämpfen muss, das ist schon sehr geil, wie er die Typen aus dem Fenster kickt oder diese Shotgun-Sequenz da vom Dach und so. Da waren so ein paar Sachen drin, die sind echt brachial, da wird dann sich irgendwie durch 3-4 Häuserebenen nach unten gekämpft, bis in die Kanalisation und dann gibt's noch eine Verfolgungsjagd und also auch, wie die komplett gestaged sind und wie die Set-Pieces ineinander greifen, das war schon alles sehr, sehr gut, da gibt's nichts.
Ist dir aufgefallen, dass beim Fantasy-Filmfest jetzt bei fast allen Filmen, die gezeigt wurden aus China bzw. Hongkong und Südkorea, dauernd Leute angefahren oder umgefahren werden?
Ja, das hat sich durchgezogen. Ne? Das ja. war das Spirit Walker hast du es gehabt. Ja. In It's in Raging Fire. Ich glaube, bei Midnight gab es doch auch, glaube ich,
eine Auto-Sequenz. Ich bin mir auch relativ sicher, dass da irgendwie noch was war mit dem Auto.
Also Leute überfahren scheint im asiatischen Kino echt gerade wie ein hohes Ding zu sein, ja.
Ja, ja, aber ich gebe dir insofern recht. Also ich finde, man hätte gerade diese Vergangenheitsgeschichte, die hätte man auch schön in 5 Minuten erzählen können und dann ja. kommen die Credits und dann sind wir in der Gegenwart. So, das finde ich immer ein bisschen, ich hasse ja Flashbacks wirklich.
Ja.
Das habe ich dann lieber irgendwie chronologisch erzählt, weil das macht für die Spannung keinen Unterschied, weil wir eh gleich wissen, relativ früh im Film, wer jetzt hier welche Motivation und warum hat und von genau. daher hätte man das auch ein bisschen anders erzählen können, ja, aber ich muss
ja auch sagen, das ja. ist ein Film, wo die Antagonisten auch leider irgendwie cooler sind als die Helden.
Das also ist gerade Nicolas
Jay ist halt wirklich eine coole Sau, er macht das auch echt gut, aber ja. auch irgendwie mit seiner Crew aus, ja, quasi Ex-Cops, jetzt Gun Bad, die sind irgendwie cooler als die Helden, muss ich sagen, weil ich mag Donnie Yen und der liefert auch noch ab. Ich meine, der Mann ist fast 60, ne?
Ja.
Aber er sitzt auch oft viel im Stuhl und ich finde sein Make-up auch ein bisschen dick langsam aufgetragen.
Das ist mir auch aufgefallen.
Er wirkt teilweise ein bisschen wie so eine Plastikfigur. Da war ich ein bisschen schockiert, muss ich sagen.
Es war deswegen, sie haben keinen Soapy-Bildfilter draufgelegt, sie haben ihn einfach so dick gepudert, dass es aussieht, als wäre ein Soapy-Bildfilter.
Ja, wahrscheinlich war es das Make-up,
aber,
ja.
Aber an dieser Stelle muss man wirklich trotzdem krassen Respekt vor Donnie Yen zollen. Also vor allem, das ist ja der Unterschied, wir können das ja alles. Wir hatten ja gestern auch nach dem Kino schon kurz die Diskussion, ja, und ist das jetzt der beste Actionfilm des Jahres oder nicht? Oder kann er das überhaupt sein und so? Ich würde da ohnehin schon immer Abstrich machen. Ich finde es, also, das ist ein krasser Job und ich habe einen heilen Respekt vor Stunt-Dubeln und so weiter. Die springen da ins Feuer im wahrsten Sinne des Wortes als Stand-ins für die eigentlichen Schauspieler, die dann am Ende aber den Ruhm abbekommen sozusagen. muss man auch sagen, aber das ist natürlich auch geil, wenn du dir jetzt halt dann so eine Sache wie John Wick und sowas anguckst, wo er gut im Neuen spielt dann auch Donnie Yen mit, aber du siehst hier halt und da kannst du anhalten, gut, früher war das auch mal anders, aber heutzutage ist das so bei solchen Leuten wie Donnie Yen, da kannst du das Bild anhalten und du siehst nicht, dass da irgendjemand gedoubelt ist oder
sowas.
Das macht er zu, ich weiß jetzt nicht zu wie viel Prozent, sag mal, 90% macht er das selbst, der lässt sich halt durch ein Fenster schießen und sowas und das so wie Jackie Chan das früher auch immer gemacht hat. Dann brechen
oder die Sequenz, wo er von dem Parkdeck aufs Auto springt. Ja. Solche Sachen, das ist schon krass. Ja,
und allein deswegen finde ich das immer noch geiler als den 10.000. Fast and Furious Film oder sowas, wo du weißt,
ja,
okay, ja, Vin Diesel lacht jetzt einmal in die Kamera, aber die restlichen 20 Szenen wurden von anderen Leuten gemacht sozusagen. Wie gesagt, ne, auch ein super respektabler Job, ich finde das super krass, also Stunt-Double, aber nicht weiß, wie es mein. Nein,
absolut. Ja. Und ich muss ja auch sagen, also ich hatte ja auch im Vorfeld irgendwie auf den gängigen Portalen, wurde auch schon gesagt, wie du gesagt, ein Actionfilm des Jahres, John Wick-Vergleich, beziehungsweise dem Motto, John Wick kann sich begraben gehen, jetzt kommt der Film und so. Kann man nicht vergleichen, finde ich. Weil natürlich hat John Wick, natürlich basiert das auch so ein bisschen auf dem ganzen Heroic Bloodshed, natürlich nimmt das sich die Elemente. Aber trotzdem ist das hier, dieses Hongkong-Kino, ist trotzdem inszenatorisch was ganz anderes als die US-Action von John Wick. Das muss man einfach sagen. Ja. Es ist eine andere Art der Inszenierung, es ist eine andere Art der Action. Weil wenn du den Vergleich ziehst, dann erwarten die halt hier bei Raging Fire auch alle eben dieses Gun-Fu oder wie man es auch nennen möchte. Ich meine, wir hatten es ja auch bei Gunpowder Milkshake so ein bisschen in die Richtung. Das ist anders. Es ist doch mehr Oldschool.
Genau.
Es gibt viele Hand-to-Hand-Combats, die wirklich gut sind mit einfallsreichen Moves und dann doch eben auch doch einfach viele klassische Shootouts. Also wirklich zwei Fronten ballern halt aufeinander, ohne jetzt groß irgendwelche Trickshots. Gibt's auch. Also das ist eine andere Art. Deswegen, wenn man das so vergleicht, hat man, glaube ich, auch falsche Erwartungen an Raging Fire. Und deswegen, es ist wirklich eher klassisches Oldschool-Action-Kino.
Ja, und deswegen, ich bin da komplett positiv gestimmt, weil ich liebe das halt komplett von vorne bis hinten. Und deswegen hat mir auch der Film super gefallen. Und ich fand auch wieder, also muss immer, ich sorry, dass ich schon wieder auf Donnie Yen zurückkomme, aber ich fand auch diese Moves so krass, die er im finalen Kampf gemacht hat, wo einmal die Wand so hoch rennt und ihn dann quasi in die Schlinge zwischen seinen Beinen nimmt und dann noch. Also schon echt
abgefahren.
Krass.
Ja, auf dem Gerüst und so. Also es war auch so ein schöner Endkampf, der aufgebaut ist wieder wie so eine Videogame-Boss-Stage.
Ja, ja.
Wie die Endkämpfe ja früher im Action-Kino einfach waren. Da stehen dann halt zufällig ein Gerüst rum, da ist eine Statue, ein Klavier.
So, das ist ja auch typisch. Die legen dann ja auch, weißt du, so nehmen wir mal an, ich glaube in dem Fall hatten sie ja gar keine Schusswaffen dabei, aber das wäre trotzdem der Moment, wo sie zwar alle irgendwie 5 Maschinengewehre dabei haben, sie legen sie dann weg und sagen, das lösen wir anders.
Ja,
und das,
oder so, oder alles ist leer.
Ja.
Alle Waffen sind gerade durch Zufall leer und es wird noch geklickt, aber dann wird weggeworfen, genau. Aber es stehen halt super viele Setpieces rum, die natürlich alle irgendwie in den Kampf eingebaut werden. Das war so eine richtig klassische Endkampf-Stage, sag ich mal. Und das war wirklich sehr, sehr cool, ja. Also wie gesagt, ich bin von der Action auch super zufrieden. Rein so von der Inszenierung, vom Storytelling bisschen holprig, muss ich sagen, hier und da, aber trotzdem hatte ich großen Spaß mit dem Film.
Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Also ich gebe dem 4 Sterne und wie gesagt, für mich, das ist genau das, was ich wollte und genau das habe ich bekommen, dass mir das Herz aufgegangen. Und natürlich hat der Szenen, wie Sie eben schon gesagt haben, da sind Szenen bei, wenn du noch nie einen Film aus Hongkong geguckt hast, dann denkst du, was geht hier ab? Was machen die gerade? Ist das gute Zeiten, schlechte Zeiten? Nein, das gehört einfach dazu. Und dann auch so eine Szene, und da gab es ja dann berechtigterweise auch Szenenapplaus im Saal, ausnahmsweise mal. Eine völlig absurde Szene, als Donnie Yen quasi aus seinem fahrenden Auto springt, um sich davor zu werfen, um einen Jungen, der droht, überfahren zu werden, noch über das Auto rüberwirft, sozusagen. So. Und das war so absurd, die Szene, da konnte man nur applaudieren, weil das so herrlich war.
Während der Antagonist mit seinem Motorrad irgendwie einen Flickflack macht und so. Also es war alles so wild, da gab es sogar wirklich, muss ja sagen, ne, wir hatten jetzt die ganze Woche, es war jetzt schon die ganze Woche im Savoy, es war nicht oft richtig Publikum-Reaction da, leider. So richtig, richtig Stimmung im Saal war selten. Ich weiß nicht, ob es einfach bis am deutschen Publikum liegt. Aber da wurde mal wirklich mal applaudiert im ganzen Saal. Ja. Das war sehr lustig.
Der junge Mann neben mir, der ist auch komplett mitgegangen und hat immer schon mitgekämpft mit seinen Fäusten bei den Kämpfen und so. Das hat er richtig gesehen und hat immer Yes und so gerufen.
Ja, ich glaube, der links neben mir, der ist nämlich, ich glaube, das Gegenteil, weil der war am Anfang so richtig, saß da, ne, das war der Kollege mit dem Popcorn-Eimer neben uns. Und war so richtig schön, so, ne, Popcorn fressen, Action-Kino geil. Und umso weiter der Film voranschritt, umso tiefer versank er so in seinem Sessel, bis er nur noch so, also ich glaube, sein ganzer Oberkörper lag schon auf dem Sitz irgendwann. Also ich glaube, er hat ein bisschen abgeschaltet irgendwann. Ich glaube, es war nicht so ganz sein Ding, leider. Aber ja, das sind die zwei Fronten. Also ich bin bei 3,5, wie gesagt, 3,5 gute Action-Sterne. Die Abzüge gibt es bei mir halt echt für die Story und für die kleinen holprigen Flaws, aber es ist trotzdem natürlich ein empfehlenswerter Film, wer gerade auf dieses Oldschool steht.
Und man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich, also ich finde, sie haben es hier noch schon ein bisschen sich zurückgehalten, aber es ist nun mal so, wenn du so ein Ding heute produzieren willst, eben was ja unter Aufsicht der chinesischen Behörden geschieht mittlerweile, und da wissen wir alle die Geschichten, da wird nichts mehr, darf nichts mehr gedreht werden, was irgendwie staatsfeindlich oder politisch irgendwie relevant sein könnte, im negativen Sinne für den Staatsapparat dort, und dementsprechend wird hier natürlich auch die Polizei komplett durchgehuldigt. Fand ich allerdings gar nicht, das also teilweise, weil, das ist so, das war so ein Punkt, den ich am Anfang sehr kritisch fand, weil er extrem viel Polizeigewalt zeigt, aber das ist jetzt der Unterschied irgendwie, glaube ich, dass das ja in China jetzt eben dazugehört noch so ein bisschen. Also es gehört weltweit dazu. Aber hier kritisieren wir es, wenn wir das sehen. In den USA kommst du auch nicht mehr damit durch, zum Glück, wenn das passiert. Aber da gehört es, glaube ich, irgendwie noch, da ist es noch normal, wenn du irgendwie jemanden verhören willst und der sagt nichts, ja, dann drischst du ihn erstmal den Kopf weg. Und damit meine ich jetzt nicht den eigentlichen Aufhänger der Geschichte, sondern auch so, Donnie Yen macht das ja auch immer. Dann sagt er einen, sagst du jetzt was oder nicht? Bam! Haut er ihn Kopf an den Stuhl oder sowas.
Das schon, aber dann in den richtigen Momenten geht es natürlich darum, so, dass dann auch die, sag ich mal, die Gewalt angewendet wird, gerechtfertigt wird, um dann das Böse zu bekämpfen. Ja. Und natürlich finden alle irgendwie, wenn es Anhörungen gibt oder interne Ermittlungen oder irgendwelche Ansprachen, finden die immer vor diesem großen, fetten Polizeilogo statt, wo drunter steht, ne, we serve for justice und bla, also wir dienen der Bevölkerung. Und ne, also es ist schon natürlich sehr heroisch und pro Polizei, ja.
Ich fand es ein bisschen schade tatsächlich. Gut, das hätten wir auch selber inszenieren können dort im Saal. Da traut man sich ja dann doch nicht. Aber ich hätte echt gedacht, dass es am Ende so, vielleicht haben die Leute das auch nicht mitgekriegt, dass Benny Chan verstorben ist. Also ich weiß es nicht.
Freddy hat es ja am Anfang auch angesagt vom Film.
Ja, dass man da durchaus mal hätte aufstehen können und applaudieren können. Aber gut, vielleicht
lag es auch daran. Das meine ich ja eben. Das ist, glaube ich, echt tatsächlich ein bisschen deutsches Publikum. Also
man muss allerdings auch sagen, dass sie quasi in den Endcredits haben sie ja dann noch Bilder von ihm am Set gezeigt. Da lief aber leider ein ganz schrecklicher so Rocksong drüber und vielleicht war der auch einfach nicht so angemessen genug, dass man da das dafür applaudieren wollte, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr schöner Film gewesen, auf jeden Fall. Dann ging es weiter mit einer deiner liebsten Filmreihen, nämlich mit OSS 117, haben wir auch schon zu Beginn der Episode erwähnt. Da hatte ich ein bisschen Angst und die Angst hat sich tatsächlich auch ein bisschen bestätigt. Mhm. Aber auch es war für mich auch besser, als ich dachte. Also kurze Zusammenfassung, OSS 117 ist halt eine Hommage, eine Parodie, gleichzeitig auch Satire natürlich auf den europäischen Spionagefilm, also vor allem natürlich auf Sachen wie James Bond zum Beispiel. Und da gibt es mittlerweile 3 Filme von. Die 2 ersten waren ziemlich erfolgreich, nicht nur in Frankreich, sondern auch international, haben ein großes Publikum gefunden, hierzulande ja auch bekannt durch die Synchronisation von Oliver Kalkofe. André ist ja ein großer Fan zum Beispiel davon, wird er ja gleich wahrscheinlich noch was dazu sagen.
Fantastisch, ja.
Ja. Und das ist jetzt der dritte Teil, hat einen neuen Regisseur bekommen. Das ist der Nicolas Bedeau, der jetzt noch keine Filme gemacht hat, die ich kenne. Ob das jetzt positiv für den Film war, das klären wir auch gleich.
Ja, der hat diesen La Belle Époque gemacht. Das ist wohl, das ist ein Arthouse-Ding mit, da ist eine berühmte Schauspielerin bei Frankreich. Der war, glaube ich, sogar irgendwie für in Cannes oder so. Also der war irgendwie ein bisschen höher aufgehangen vor 2 Jahren. Der hatte ich sogar, also ich habe den nicht gesehen. Mhm. Ist wie so ein Drama, auch so ein Comedy-Drama, aber der war wohl in Frankreich sehr erfolgreich und lief auch teilweise in großen Festivals irgendwie und wurde als Geheimtipp gehandelt. Okay. Also der war wohl als Regisseur auf jeden Fall dadurch wohl sehr gesetzt, weil er dadurch eben ja seine Visitenkarte erzeugt hat quasi, ja.
Ja, und unsere Hauptfigur, das ist ja Hubert Bonisseur de la Bave.
Labatt,
ja, stimmt. Der bekommt jetzt einen neuen Auftrag, denn der Film spielt ja so ein bisschen damit, dass er jetzt in der Moderne ankommen muss und alles hat sich geändert dort in der Berufswelt dort. Also spielt er trotzdem in der Vergangenheit noch. Wir sind, glaube ich,
in den 80ern
mittlerweile, genau. Und da ist ein neuer aufstrebender Agent, Serge heißt der, OSS 1001. Und der bekommt einen Auftrag in Afrika. Das sage ich jetzt bewusst so, weil der Film es auch so bezeichnet, dort eine Mission zu erfüllen und OSS 117 soll dann erstmal unten dort im Archiv arbeiten und soll jetzt bei der Digitalisierung der Akten und so weiter helfen, was natürlich eigentlich gar nicht so zu ihm passt, aber er arbeitet sich da schnell ein und ist dann am Ende wahrscheinlich sogar der beste Mitarbeiter dort unten. Aber irgendwann taucht Serge dann eben von seiner Mission nicht mehr auf und ist verschollen und so muss dann 117 nach Afrika reisen und ihn dort finden und gleichzeitig auch noch die, ja, kann man ja ruhig so sagen, die Diktatur retten. Also offiziell natürlich die Demokratie, aber es ist ja letztendlich die Diktatur und dort erlebt er dann einige Dinge. So, vielleicht holen wir uns erstmal die Stimmen aus dem Publikum ab.
Ja, finde ich vielleicht, also das zeigt, glaube ich, schon ganz gut, in welche Richtung so die Auffassung da geht, ja.
Okay, dann machen wir das doch glatt mal. Und schönen Dank vor allem an dieser Stelle schon mal, dass uns auch einige französische Publikanten, was sind denn, ZuschauerInnen, irische Publikanten, ZuschauerInnen ihre Stimme geliehen haben hier und sie abgegeben haben mit ihrer Meinung. Das ist natürlich dann nochmal ein besonders guter Eindruck, wenn eben aus dem Produktionsland eben direkt auch Leute was zu sagen haben. Also viel Spaß damit, bis gleich.
I don't know, I really prefer the first one and the second one, because it's not the same director, so I think it's like completely different. And it was funny, and I thought it was funny, and like the German jokes are really, really funny, especially when you're watching it in Germany. But yeah, I think I prefer the first one and second one. But it's a nice movie, but yeah. But you don't have to go to the cinema to see it, so yeah.
Ja, war überraschend gut. War mein erster französischer Agentenfilm. Musste mich auch überraschen lassen und ich war positiv überrascht. Ja, klasse. Die Deutschen dürfen das wahrscheinlich nicht so drehen, weil doch auch viel teilweise politisch gespielt wird. Da dürfen wir wahrscheinlich noch nicht so in die Humorszene rein, aber es war unglaublich gut, ja.
Also ich fand den sehr witzig, den Film, und der Humor allgemein hat mir sehr gefallen. Ja, bin ich jetzt auf jeden Fall gehypt, die Filme nochmal zu sehen.
Also das war sehr, sehr lustig, sehr, sehr lustig. Also für den französischen Geschmack sehr lustig, für den deutschen Geschmack.
Ich fand es auch lustig und es war sehr französisch.
ja, natürlich. Also ich bin Franzose, also das ist bei mir auch ein gutes Film. Ja, natürlich, ja. Ja, also es ist immer die gleiche Witze und der gleiche Humor. Also bei mir ist auch echt gut.
Ja, und dann können wir ja direkt mit dem, vielleicht fangen wir erstmal mit dem Negativen an. Das ist nicht, oder was heißt Negativen? Ich stelle es erstmal in Anführungszeichen. Was natürlich bei OSS immer so ein bisschen der Fall ist, ist natürlich der Humor, der natürlich gerade in den ersten beiden Teilen sehr er ist halt, die Hauptfigur ist halt ein kompletter Macho, er ist homophob. Er ist rassistisch und daran hat sich ja auch erstmal nichts geändert. Und damit spielt der Film natürlich sehr. Also das ist immer dieser Punkt und darüber können wir jetzt herrlich diskutieren. Und da weiß ich immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll, bis zum heutigen Tage nicht, weil es ist ja nicht der einzige Film auf der Welt, der das so macht. Aber du hast quasi, der Film macht ja auch homophobe Gags, der macht rassistische Gags, der macht sexistische Gags, aber gleichzeitig kritisiert er ja das Verhalten der Hauptfigur und will damit zeigen, das ist Unsinn, was er macht, weil er ja damit grundlegend auch scheitert. Also wenn er dort die Frauen schlecht behandelt, okay, dann kriegt er diesmal dann auch kein Hoch sozusagen in dem Film und kommt nicht an sein Ziel und so weiter und so fort. Die Frage ist für mich immer, und das meine ich jetzt wertfrei, ne? Das wäre eine Frage, die ich in den Raum stelle, muss ich, um das darzustellen, muss ich es selber nutzen? Das ist, glaube ich, der Punkt, warum diese Filmreihe dann doch irgendwie auch aneckt. Also das merkt man ja schon, wenn man auch so ein bisschen das Internet stimmt, sagen viele, ja, das ist kompletter rassistischer Bullshit und so weiter. Und gerade bei diesem Film sind halt wirklich auch wieder einige grenzwertige Sachen bei. Das hörst du schon im Titel, From Africa with Love. Das ist halt, der ganze Film wird halt so behandelt, als wäre Afrika ein Land. So. Und da gibt's schon ein paar Gags, die... Uiuiuiui. Ich habe das auch immer gemocht, wie du mich immer angeguckt hast, um meine Reaktion zu sehen.
Ja, ich kannte den Film ja schon. Ich hatte den ja schon als Screener vorab bekommen. Und deswegen habe ich halt bei so ein paar Gags, die ich wusste, wann sie kommen, habe ich so zu dir rübergeschielt, weil ich schon gespannt war, wie du auf den Film reagierst. Ja.
Aber wie gesagt, das kann ich gar nicht großartig beantworten. Ich glaube, das können wir beide letztendlich nicht beantworten, weil wir letztendlich ja nicht Opfer dieser Gags sind. Und muss man in dem Fall so sagen, beziehungsweise gleichzeitig. Ja, ich kann, also es ist wirklich schwierig. Also es hat ja.
Du ist es. Das Ding ist ja grundlegend, muss man einfach mal sagen. Also der Film kommt ja auch echt spät, ne? Der dritte Teil jetzt. Ja. Die anderen beiden Teile stammen aus den 2000ern. Die sind jetzt teilweise auch schon eher fast 15 Jahre alt. Mhm. Da war halt Humor auch noch anders als heute, muss man ja einfach so sagen. Der Film kommt jetzt nun mal in einer Zeit, wo eben Alltagsrassismus und Co. eben nochmal ein viel größeres Thema ist. Ist halt eine schwierige Zeit für den Film. Mussten die Macher aber auch, glaube ich, wissen vorher, bevor sie ihn gemacht haben. Aber trotzdem musst du ja sagen, dass die gleichen Fragen, die man jetzt sich zu dem Film stellen kann, kannst du ja eins zu eins auch zu den anderen Filmen stellen. Nur da kamen halt andere Menschengruppen weg, schlecht weg, sag ich mal. Oder beziehungsweise da wurden Witze auf Kosten von anderen eben gemacht. Ne? Mal war er in Rio, mal ging es um Muslime viel. Also diese Fragen kannst du ja bei der ganzen Reihe ja stellen. Das Ding ist halt, wie du sagst, gerade die ersten beiden, da kommen wir dann gleich der Kritik zum dritten dann drauf, die ersten beiden, finde ich, haben diese Einordnung, Parodie, Satire, es wird quasi ein Gag aufgemacht, aber danach auch direkt irgendwie aufgelöst, ne? Durch eben ganz klar die Message, dass es eigentlich falsch ist, was er tut. Also ich meine, also John Dujardin als USS 117 ist ja auch, also der stellt ja das dar, was der typische weiße Europäer, also vor allem in dieser Zeitepoche darstellen soll. Ne? Ja. Also die ersten beiden Teile spielen ja 60er, 70er, beziehungsweise sogar noch 50er, der erste, glaube ich, sogar teilweise. Und jetzt sind wir halt hier 20 Jahre später in 80ern und quasi die Problematiken herrschen weiterhin vor. Also am Ende des Tages ist die Reihe ja trotzdem auch ein Spiegel der Gesellschaft und ein Spiegel der Zeitepoche, in der sie spielen, wo gezeigt wird eben, dass der Rassismus und Sexismus eben sich durch diese 30 Jahre, in denen diese Teile quasi spielen, ja auch weiter durchgezogen haben. Kurzer
Einwand, und man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja eben auch gleichzeitig, wie gesagt, ja auch die Parodie auf James Bond und dem Eurospy ist. Und gerade genau, James Bond, also wer sich gerade die alten Connery-Filme anguckt, sind ja genauso sexistisch, homophob. Gut, da war das Thema jetzt nicht so drin, aber...
Das wollte ich ja gerade sagen. Also deswegen, USS 117 ist ja ein Abbild genau dieser Charaktere, die wir aber in diesen Filmen damals als völlig normal hingenommen haben. Ja. Also wenn John Connery halt die ganze Zeit irgendwelche Frauen verführt und
danach schlägt.
Und einen dummen sexistischen Spruch reißt, dann war das halt ein normales Kino. Und die Filme hier machen das auch, parodieren es aber, weil sie danach halt quasi dafür USS irgendwie, kriegt er dafür halt einen auf den Sack oder so. Also es ist ja wirklich genau diese Persiflage auf diese Filme, die wir früher als völlig normal wahrgenommen haben. Und ich finde, das funktioniert schon gut. Das Problem ist halt beim dritten, finde ich, du merkst leider, dass eben mit Nicolas Bedeau jetzt eben ein anderer Regisseur auf dem Stuhl sitzt. Und der Film funktioniert in Teilen eben oder in Details, sage ich mal, doch anders als die ersten beiden. Und gerade eben leider in dem Bezug auf Gags auflösen, beziehungsweise dann eben diesen Rassismus und den Sexismus von USS 117 ausgehen, auch einordnend. Denn der macht das hier grundlegend anders. Er nutzt oft nicht die Situation, um es aufzulösen, sondern man möchte schon fast, das ist ein böses Wort in dem Zusammenhang, er relativiert es fast ein bisschen, indem er nämlich quasi dafür sorgt, dass andere Charaktere, wie zum Beispiel, es geht hier zum Beispiel um den Präsidenten dann in Afrika, dass der quasi die gleiche Charakterisierung hat wie er. Also er kommt da halt an, es geht dann natürlich so ein bisschen darum, dass er dann so ganz übervorsichtig ist. Das ist so ein bisschen der rote Faden-Gag, ja. Also er kriegt halt von seinem Chef vorher gesagt, ey, wenn du da hinfliegst, verhalte dich bitte nicht wie ein Arschloch und pass auf und so, was du da sagst. Das ist wir wollen mit denen halt gute Beziehung beibehalten. Und er ist dann halt so ganz übervorsichtig und will irgendwie niemandem ans Bein pinkeln, macht es aber natürlich dann, weil er ein Trottel ist, halt doch. Und dann plötzlich ist zum Beispiel der Präsident dann da, genauso ein Arschloch wie er. Und die verstehen sich halt super. Und damit relativiert er dann das Ganze so ein bisschen, weil halt quasi aufgemacht wird, ja, dieser Präsident da ist halt genauso ein Sexist und ein Macho wie der Europäer. Und dann verstehen die sich plötzlich auch noch. Und das ist dann so quasi der große Gag in dem Moment. Und ich verstehe das, was er da machen will, aber es funktioniert grundsätzlich anders als die ersten beiden Filme, muss man sagen. Und das ist so, da war ich auch nicht immer so ganz happy, wie er damit umgeht.
Ja.
Das hat halt ein, wie heißt der nochmal, der Regisseur von den ersten beiden, Michel Hazanavicius oder wie der, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Der hat ja auch The Artist gemacht halt, ne, zum Beispiel mit ihm. Der hat da deutlich besseres Händchen für gehabt, finde ich, diese Satire dann auch wirklich aufzulösen immer.
Ja. Es ist, ja genau, es ist hier jetzt ein bisschen mehr auf Karlauer und kurze Gags so aufgebaut und auf, ja, so auf Sprüche, auf teilweise eben auch Platte. Das ist so, natürlich lacht man darüber, aber ich muss auch sagen, das war jetzt nicht die smarteste Comedy, die ich gesehen habe. So.
Nee, genau, also die ersten beiden waren auch drüber und die waren auch, er hat die gleichen Stilmittel schon benutzt, so, gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich fand auch, im Detail hat er ein besseres Händchen gehabt für diese Auflösung. Und man muss ja auch sagen, hier kommt jetzt auch der Punkt dazu, was dann auch zu der Plattheit, sag ich mal, beiträgt. Ein Element jetzt hier ist eben auch, dass OSS 117 halt alt geworden ist. Ne? Der hat jetzt halt quasi mit diesem OSS 101 eben quasi einen jungen Konkurrenten. Und dann hast du diesen dynamischen Machtkampf zwischen eben OSS, so als alter, gestandener Agent, der sagt halt, ne, meine Methoden sind besser. Und der Junge kommt dann da eben an, ist irgendwie dynamisch, hat irgendwie coolere Gadgets als er. Und dann gibt es halt dieses alt gegen modern Ding. Und das ist ja auch nun mal richtig, richtig abgesessen, ne, die Nummer, ja, so. Das hast ja schon 1000 Filme gehabt. Und das ist auch nicht so richtig erfrischend, muss man sagen.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt möchte ich wirklich nochmal aber machen, ja, weil ich muss halt sagen, was es für mich dann trotzdem immer noch zu einem doch, ja, wirklich zum guten Comedy macht, ist einfach Jean Dujardin. Weil, ja, ich liebe ihn halt einfach und in dieser Rolle geht er trotzdem wieder auf, weil, und das merkt man immer, wenn Leute den Film gucken, die die Reihe kennen oder eben nicht kennen. Denn die Leute, die die Reihe zum Beispiel jetzt eher nicht kennen, weil wir hatten ja auch ein paar Stimmen von jetzt zum Beispiel Zuschauerinnen, die den jetzt zum ersten Mal, also nur den Film gesehen haben, die ersten gar nicht kennen, jetzt aber gesagt haben, sie wollen die ersten Mal nachholen zumindest. Aber wenn du nämlich die Reihe kennst, das ist wie, keine Ahnung, das ist wie früher bei Jim Carrey Filmen, so Ace Ventura oder so, ja. Der spielt ja auch viel so mit Details, mit Mimik und sowas. Und das ist hier auch wieder on point, weil Dujardin allein seine Mimik, sein blödes Lachen immer, dieses aufgesetzte, ekelhafte Lachen von ihm. Oder wenn er da durch diese kleinen irgendwie Märkte schlendert und irgendwelchen Kindern Kippen andreht, irgendwie als Running Gag. Und irgendwann siehst du dann, wie die Kinder da mit seinen Kippen irgendwie so einen kleinen Zigarettenmarkt aufgemacht haben. Da sind so kleine Details wieder im Hintergrund, die so im beiläufig passieren. Und das hatten die ersten beiden Filme halt auch. Da waren die besten Gags, waren die nicht on the nose sind, sondern das sind die Sachen, die so beiläufig irgendwie passieren. Und die gibt's hier aber auch wieder. Und das liegt auf jeden Fall, also dass die funktionieren, liegt allein an Dujardin. Und das macht er halt auch wieder hier so fantastisch. Seine ganze Körpersprache, seine Haltung, sein suffisantes, ekelhaftes Lächeln und so. Das ist schon wieder alles fantastisch. Also er macht das wirklich wieder hervorragend.
Ja, gehe ich mit komplett. Also er ist auf jeden Fall für den Spaß da. Und Pierre Niney fand ich auch gut. Als
quasi, ja, der war auch gut.
Sidekick sozusagen. Mochte ich auch. Ja, das wäre jetzt wieder Spoiler-Gefühl. Darf man bei so einem Film spoilern?
Was willst du? Ja, eigentlich ein bisschen.
Oder? Sag mal so, er spielt nicht den ganzen Film über mit und das hat einen Grund und das fand ich dann schon wieder so beiläufig. Man dachte so, okay, das war's jetzt?
So. Ja, das, ja, genau. Ja, genau. Das bist du jetzt echt jetzt? Und das, ja, okay, zieht einfach durch.
Ja. Also muss schon sagen, also es ist jetzt auch kein, also der war jetzt, also im Kino funktioniert er auf jeden Fall, glaube ich, besser als zu Hause. Das, ja, kannst du ja wahrscheinlich bestätigen, da lacht man auch, ja, mehr als zu Hause. Aber das war jetzt auch, also ich würde einfach sagen, es war eine mittelmäßige Komödie. Die Reihe eh mögen, finden die noch etwas besser als mittelmäßig. Oder vielleicht, ja, auch gerade nicht, weil er eben nicht so gut ist wie die ersten beiden.
Genau, also ich liebe die ersten beiden, die sind bei mir echt so 4,5er so mindestens. Also erste sogar 5, weil ich den wirklich vergötter, weil der wirklich so on point ist. Ich bin jetzt hier bei denen so bei 3,5 mit dem Herzchen. Ne? Also ich mochte ihn trotzdem wieder, weil eben vor allem Dujardin das Ganze wieder trägt. Aber er hat eben gerade im Writing, man merkt einfach doch, anderes Team hinter. Er ist eine andere Art von Film geworden im Detail. Und er schafft es halt auf jeden Fall nicht ganz an die Brillanz. Und wie gesagt, vor allem, das hast du schon gesagt, diese Cleverness der ersten beiden, die doch auch echt wirklich smart sind teilweise, trotz ihrer offensichtlichen Gags. Ich fand, ich hatte den Ton nicht so ganz hinbekommen. Aber trotzdem finde ich für Fans der Reihe, auch hier wieder, wie gesagt, aufpassen eben natürlich. Es ist einfach keine Reihe für jeden. Es ist einfach so. Man muss den Humor schon mittragen können.
Ja.
Und das ist halt einfach so. Und es ist natürlich, und ich muss sagen, der dritte ist auch wirklich so, in ein, zwei Momenten ist er schon hart an der Grenze. Wo man wirklich auch sagen muss, muss der jetzt sein?
Er ist, um es klar zu definieren, er ist sogar drüber. Also er ist nicht hart an der Grenze, er ist bei weitem drüber.
Er ist eigentlich schon drüber. Ja, ja. Also, ne, da muss man sich dann fragen, muss das jetzt irgendwie sein? Aber ja. Ne, das muss man ja für sich irgendwie entscheiden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Film irgendwie nicht so entstehen darf, weil er dann trotzdem am Ende des Tages trotzdem immer noch die Parodie klar nach vorne stellt natürlich und das auch so auflöst, wie Chris schon gesagt hat. OSS kommt natürlich am Ende dann trotzdem immer schlecht weg und kriegt dann sein Fett auch weg dafür, die Scheiße, die er labert, wird ihm auch dann vor die Füße gekotzt quasi. Das ist natürlich trotzdem so beibehalten, dass er natürlich jetzt trotzdem nicht als strahlender Held immer dasteht, sondern immer noch klar als Trottelfigur und deswegen funktioniert das auch. Aber ja, es ist nicht ganz die Klasse der ersten beiden, das muss man sagen.
Ja.
Aber trotzdem, ich freue mich halt trotzdem sehr, weil du es ja vorhin auch erwähnt hast, ich freue mich sehr, den dann trotzdem nochmal in Deutsch zu gucken, weil die ersten beiden funktionieren auch für mich tatsächlich so gut wegen Kalkofe. Weil Kalkofe in der deutschen Synchro komplett verstanden hat, was Dujardin da macht. Und ich finde, der ownt das richtig. Also ich habe die ersten beiden auch tatsächlich nur einmal jeweils in Französisch gesehen und sonst immer auf Deutsch mehrfach schon. Und ich habe mich ein bisschen mehr an die deutsche Fassung verliebt. Das darf man ja fast gar nicht sagen hier bei O-Ton-Verfechtern. Nee, aber wirklich, Kalkofe macht das wirklich fantastisch, weil er genau verstanden hat, wie das Timing von Dujardin funktioniert, wie er sprechen muss, wie er lacht. Das klappt sehr, sehr, sehr gut. Und der Film kommt auch schon im Dezember jetzt in Deutschland dann raus. Auch übrigens als Dreierbox. Also wer die gar nicht hat, die Reihe, kann sich dann alle drei direkt holen. Deswegen, ich bin dann nochmal sehr gespannt, wie er dann mit Kalkofes Synchro funktioniert.
Ja. Ich gebe dem 3 Sterne das noch als Anmerkung hinterher. So, den Abschluss des Tages hat dann quasi der Mitternachtspleaser, ja, ob das jetzt ein Pleaser war, weiß ich nicht, ist Frida Kempfs Film Knocking. Das ist, glaube ich, jetzt muss ich selber überlegen, war auch ein schwedischer Film. Ne? Also der andere war ja norwegisch und das war hier ein schwedischer. Quasi
ja.
Skandinavische Abend des Fantasy-Filmfests.
Ist schwedisch.
Also wieder kein Lachtag. Und den hatte ich im Vorfeld gesehen, den haben uns jetzt beide geklemmt gestern. Du hast ihn ja auch nicht gesehen gestern, ne?
Ich kenne ihn noch gar nicht, nee, ja. Da musst du jetzt mal
rausholen. Ja. Ich hatte ja schon ein bisschen was dazu gesagt, nee, hatte ich gar nicht, glaube ich, in der Preview. Also das ist so ein Film, der mich jetzt nicht sonderlich gepackt hat. Also das ist, da geht es um eine Frau, die, Molly heißt die aus einer psychiatrischen Klinik kommt, nachdem sie dort eben einen Zusammenbruch hatte, mentalen, und sie kommt dann wieder nach Hause und hört dann plötzlich immer regelmäßiger so ja mysteriöse, irgendwie unnatürlich wirkende Kopfgeräusche in ihrem Apartment und sie kann sich das nicht erklären und sie steigert sich dann irgendwann so sehr rein in die ganze Sache und bekommt dann auch eben Psychosen und so weiter und das artet dann aus sozusagen. Und der Film hat mich, also ich weiß, das wird auch sehr, sehr ambivalent aufgenommen. Manche finden den richtig gut, manche finden, so wie ich, finden den nicht so dolle. Das ist so ein Film, da kann beides passieren. Also deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht sagen, eine Empfehlung ausgeben oder nicht ausgeben, weil das eben in beide Richtungen sich entwickeln kann, je nachdem, wie empfänglich man für sowas ist. Ja, ich fand ihn einfach langweilig, ich bin ehrlich. Also es war natürlich eine Geschichte, die so mitten aus dem Leben ist, die auch so passieren kann irgendwie, wenn man sie jetzt auf rationale Art und Weise betrachtet. Aber ich fand den jetzt echt ziemlich langweilig und das war einfach ein durchschnittlicher Thriller. So, das war nichts, was irgendwie irgendwelche Bäume ausgerissen hat. Kann ich gar nicht großartig was zu sagen. Weiter.
Ich fand ja die Prämisse halt interessant, eben dieses, man hört halt Geräusche in der Wohnung und ist davon genervt, also so verstanden, so ein bisschen damit. Und das spielt ja aber hier eben so ein bisschen als Horror aus oder als Genre. Und ich meine, du hattest ja die Situation selbst bei, oder hast die noch bei euch in der Wohnung, dass eben auch Störgeräusche durch Nachbarn gibt. Ich hatte das ja in Hamburg auch irgendwie, hatten wir das irgendwie 4 Jahre lang. Ja. Deswegen sind wir unter anderem ja auch ausgezogen, weil wir so genervt waren irgendwie. Oben wird ständig irgendwie gebohrt, nachts um 2:30, unten schreit jemand rum.
Ja.
Also wir sind jetzt hier in unserem neuen Zuhause, haben wir ja quasi keine Nachbarn oben unter uns mehr. Das ist das Schönste, was es auf der Welt gibt.
Ich habe einfach dafür gesorgt, dass es bei mir keine Geräusche von Nachbarn mehr gibt. Kann sich jetzt jeder was ausmalen.
Du hast im Garten verscharrt, ja. nee, also würdest du sagen, das ist ein Film, wenn man sowas selbst erlebt, das geht ja vielen so wahrscheinlich, dass man eben nervige Nebengeräusche durch andere Personen hat oder was weiß ich. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns ja auch einen Heizungskörper, der zum Beispiel knackt. Das nervt auch nachts so, ne? Ist es ein Film, der, wenn man sowas kennt, eher wirkt, denkst du? Oder glaubst du, das ist vielleicht ein Film, wenn man sowas nicht kennt, ja, dass das Leute eher verstört? Was denkst du?
Also vielleicht, ich könnte sogar fast behaupten, dass der Film deswegen bei mir vielleicht sogar in der Gunst während des Guckens gesunken ist. Ich glaube eher, dass es die Leute, die davon eh schon genervt sind oder genervt werden im Alltag, die spricht der Film, glaube ich, nicht an.
Also, die brauchen das nicht auch noch im Film, genau, meinst du? Ja, okay.
Man geht ja auch manchmal ins Kino, meistens ins Kino, um Dinge zu erleben, die man in der realen Welt nicht erleben kann oder noch nicht erlebt hat. Und deswegen, Leute, also falls ihr auch mal genervt werden wollt, geht in Knocking. Ja, André, das war das Programm vom 6. Tag. Mhm. Du bist ja ausgespart morgen. Da habe ich mir ein neues Team dazu geholt.
Ich wurde aussondiert.
Aussondiert. Und wer da in meinem Team sein wird, das erfahrt ihr dann morgen. Und dort schauen wir uns hauptsächlich The Sadness. Die anderen KollegInnen, oh, jetzt habe ich schon wieder fast zu viel verraten, machen das dann morgen zum ersten Mal. Wir haben den Film ja schon gesehen und dann bin ich vor allem auf das Publikum gespannt, wie der Film dort aufgenommen wird. Bin gespannt.
Ja, da bin ich auch gespannt.
Du kannst dir das dann anhören.
Schade, dass ich das verpasse, aber ich bin sehr gespannt auf eure Reactions. Ja, das ist ja dann doch auf jeden Fall auch so mit das Horror- und Gore-Highlight diesen Jahres, ja, vom Festival.
Ich glaube ja, dass er mir jetzt auch, ich glaube, der wird mir im Kino besser gefallen als zu Hause.
Glaube ich auch, ja, glaube ich auch.
Bin ich mir sicher. Also, danke, dass ihr wieder dabei wart bei uns, bei unserem täglichen Recap. Ach ja, und das heißt natürlich automatisch auch, dass meine Ansage von gestern keine Gültigkeit mehr hat. Also ihr bekommt jeden Tag eine Folge dazu. Also revidiere das, dass wir nur eine Folge zum Wochenende machen. Also, danke fürs Zuhören bei Devils and Demons. Das war's für heute von André und mir, Chris. Bis morgen. Ciao.
Ciao.